wenn ihr eure Bibeln habt, bitte schlagt mit mir Römer Kapitel 8 auf. Heute Morgen werden wir uns die Verse 1 bis 17 anschauen. Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Wenn ihr unsere Newsletter erhaltet, per E-Mail, dann wisst ihr, dass wir ein bisschen zurückgehen in unserer Studie durch das Buch der Römer. Ich möchte, dass wir sind im Grunde schon in der Mitte von Kapitel 9, aber ich möchte, dass wir den Kontext von Römer 9 ein bisschen mehr sehen. Und dafür müssen wir die ersten 8 Kapitel gut verstehen. Und in Römer 8 wird das gut zusammengefasst, die Grundlage für Römer 9. Und darum werden wir nochmal uns jetzt in Kurzfassung den in Rückschau in 2 Predigten dem gesamten Kapitel 8 zuwenden. Also erneut Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Hört nun Gottes heiliges und irrtumsloses Wort. Paulus schreibt: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Das ist Gottes Wort. Wie viele von euch wissen oder erinnern, haben wir, nachdem wir Deutschland verlassen haben, ungefähr 3 Monate in Schottland verbracht mit einem extra Praktikum bei der Internationalen Presbyterianischen Kirche in Larbert in Schottland. Und eins der Höhepunkte unserer Reise war Hier erkennt ihr etwas Neues über mich, dass mein vermutlich liebster Pastor und Theologe, Dr. Sinclair Ferguson, die hatten ein Jubiläum und dort war Sinclair Ferguson persönlich, der am Wochenende unterrichtet hat und ich konnte ihn treffen und er hat über die Einheit mit Christus gelehrt. Viele von euch, die Sinclair Ferguson vielleicht kennen, ihr wisst, dass er manchmal in reformierten theologischen Seminaren unterrichtet und über Ligonier unterrichtet, dass er viel von seinem Leben damit schon zugebracht hat, auf der ganzen Welt Leuten zu unterrichten. Und er meint, dass das Thema der Einheit mit Christus nichts ist, was nur Theologiestudenten angeht oder Leute mit theologischen Abschlüssen, sondern dass das wirklich etwas Praktisches ist. Und in unserem Abschnitt erhalten wir einen Einblick darin, was es bedeutet, mit Christus vereint zu sein. Und warum das wichtig ist und was das für unser Leben bedeutet. Weil wir in Christus sind und Christus in uns ist, atmen und handeln wir Christus ähnlich. Und wenn ihr euch an den allgemeinen Argumentationsfluss im Römerbrief erinnert, dann werdet ihr euch erinnern, wie er in Römer 1 seine Hauptthese aufgestellt hatte. Da sagte er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, aus Habakkuk 2, Vers 4. Da hat er uns daran erinnert, dass wir gerecht als gerecht erklärt werden aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Aber, also was ist die Grundlage für unsere Rechtfertigung? Es ist Glaube. Durch Glauben werden wir gerechtfertigt, durch Glauben in Jesus Christus. Nicht Glauben an uns selbst, sondern Glauben an Jesus Christus. Und von dort aus webt Paulus hinein, das Konzept, dass wir tot in unseren Vergehungen waren. In Römer Kapitel 1 hat er eine große Zusammenfassung gegeben, dessen, was Sünde ist und was es uns antut. Aber da lässt er uns nicht. Er lässt uns nicht in Hoffnungslosigkeit, dass aufgrund dieser Sünde es keine Hoffnung gäbe, kein Heil gäbe. Er erinnert uns daran, dass genauso wie Abraham durch den Glauben gerettet wurde, genauso können auch wir als Gläubige durch den Glauben gerechtfertigt werden. In Römer 4, im Vers 25 sagt er, es ist aber nicht alles allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und dann hat Paulus in Kapitel 6 und 7 erklärt und ausgeführt, wie solche Konzepte wie die Adoption als Sohn, das Heil und unsere Einheit mit Christus ganz wichtig sind für das christliche Leben. Unsere Einheit passiert auch nicht, unsere Einheit mit Jesus passiert nicht aufgrund unserer Werke oder weil Gott aus der Vergangenheit gute Werke, die wir in der Zukunft sehen würden oder ähnliches voraussieht, sondern einzig aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat am Kreuz. Und mein Vorschlag heute ist, heute Morgen für euch, schätzt eure Einheit mit Christus. Und zuerst, dass sie mit sich trägt, Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Das legt er in Kapitel 8, die Verse 1 bis 8 aus. Er beginnt: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn, das ist jetzt wie er es machte, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wofür? Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Hier ist der Höhepunkt des Arguments von Paulus, nämlich in Vers 1 vom 8. Kapitel. Wenn wir uns fragen, ob Sünde uns verurteilen kann, die Sünde, die er so darlegt in den ersten 7 Kapiteln, er endet mit: Es ist keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesus sind. Also nein, sie kann uns nicht verurteilen. Aber sie ist beschränkt auf diejenigen, die in Christus Jesus sind. Es ist hier einer der wirklich besten Verse in der Bibel, dieser erste Vers in Römer 8. Wir könnten Monate darüber reden. Und Paulus sagt: Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesus sind. Er benutzt also und jetzt. Und da möchte Paulus etwas herausstellen. Und zwar, dass es jetzt in der Gegenwart keine Verdammnis gibt für die in Christus Jesus. Er hat also zusammengefasst gesagt, dass wir zwar jetzt verurteilt sind aufgrund unserer Sünde, aber dass wir auch gleichzeitig nicht verdammt werden, weil dieses Urteil bereits in Christus Jesus ausgerichtet wurde. Und das hat er an verschiedenen Stellen auch schon versucht nahezulegen. In Kapitel 3, Vers 21, 5, Vers 9, 6, Vers 19 und 22. Da hat er zum Beispiel gesagt, dass wir jetzt in Adam nicht mehr sind, sondern in Christus. Und dass das Werk von Christus vollkommen mehr als ausreichend ist für sowohl das Heil als auch ein heiliges Leben. Und wovon werden wir gerettet? Er sagt: Von Verdammnis. Das ist ein forensisches oder ein gerichtliches Ausdrucksweise, die er hier verwendet. Wie ein Richter, der seinen Hammer heruntergesagt hat und das Urteil verhängte und sagte: Du warst in Adam, keinen einzigen Tag deines Lebens hast du nicht gesündigt. Von Natur aus bist du ein zornes Kind. Darauf erwidert jetzt Paulus: Wenn du in Christus bist, dann hat Christus dafür bezahlt, für diese Verurteilung. Gott selbst hat diesen Richter, diesen Hammer, auf Christus niedergehen lassen. Auf die vollkommene Person und den Mittler, der ein sündloses Leben gelebt hat. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat, sind wir also nicht mehr schuldig in den Augen Gottes. Aber es gibt da einen Haken. Und Paulus schwankt zwischen diesen beiden Konzepten. Ich würde euch ermutigen, in zwei verschiedenen Farben einzukreisen, die Vorteile in Christus zu sein und den Strafen, wenn man nicht in Christus ist. Denn die Gegenseite der Medaille ist, wenn wir immer noch im Fleisch sind, wenn wir nicht in Christus sind, dann sind wir immer noch verdammt, verurteilt für unsere Sünde, so zu leben nach unseren eigenen Sünden und Verlangen. Umgekehrt, wenn wir das Siegel der Gerechtigkeit durch das vollkommene Werk Christi auf uns gedrückt bekommen haben, dann ist keine Last mehr auf uns, weil Christus jede Last für uns schon getragen hat. Der Inhalt also, von dem wir befreit werden, ist Verdammnis. Aber wie funktioniert das? Wie werden wir von dieser Verdammnis befreit? Naja, die gewöhnliche Sonntagsschulantwort wäre durch Jesus Christus. Aber hier erklärt uns Paulus, wie genauer das passiert. Und ganz häufig sagt er, in Christus Jesus. Wie also hat er das getan? Christus Jesus selbst wurde oder kam ins Fleisch, hat eine menschliche Natur angenommen und demütigte sich dadurch. Demütigte sich bis zum Punkt des Kreuzes Todes. Wir können keine so großartige Erlösung selbst erwirken. Egal wie viele Lebenszeiten wir bekommen würden. Mit all dem Wissen, was wir jetzt haben, vielleicht sogar unabhängig von Jesus, könnten wir uns nicht zum Himmel hinaufarbeiten. Wir brauchen einen Mittler. Einen vollkommenen Erlöser, der unsere Schuld für uns trägt, bezahlt, Jesus Christus, der es selbst getan hat am Kreuz. Darum macht Paulus dieses Ausrufezeichen im Vers 1. Er sagt also, aufgrund dessen, was ich euch erklärt habe, ist jetzt gerade keine Verdammnis, wenn du in Jesus bist. Was sind also die Vorzüge, was ist das Ergebnis davon, in Christus zu sein? Wir bekommen Leben und wir bekommen Frieden. Das heißt nicht, dass wir niemals sterben werden und in dem Sinne Leben bekommen. Wir werden immer noch sterben. Aber wir bekommen deutlich mehr als nur Leben auf dieser Erde. Wir bekommen Leben dadurch, dass wir von den Toten auferweckt werden und unsere sterblichen Leibe werden unverweslicht gemacht werden, aufgrund dessen, was Jesus für uns erwirkt hat. Und wir bekommen nicht nur Leben, wir bekommen auch Frieden. Frieden mit Gott. Wir werden nämlich nicht weiterhin ein Feind Gottes sein, sind nicht weiter ihm widersetzt, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern wir erhalten Frieden mit Gott. Wir treten in den wahren Shalom ein, den wahren Frieden, nach dem sie sich immer gesehnt haben, die Hebräischen. Und das wird zu einem Höhepunkt kommen, wenn das neue Jerusalem kommt, der neue Himmel und die neue Erde, wo wir erneut wohnen werden mit dem dreieinigen Gott, den wir dann von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Aber auch hier gibt es einen Gegensatz. Paulus redet nicht nur über diejenigen, die in Christus Jesus sind, sondern auch über diejenigen, die im Fleisch sind. Wenn du immer noch im Fleisch bist und nicht in Christus, dann bist du immer noch untertänig gegenüber dem Gesetz und musst es vollkommen halten. Aber das kannst du nicht. Niemand kann das. Wir alle haben gesündigt, keiner ist gerecht, sagt Paulus. Jeder von uns gelangt nicht hin zur Herrlichkeit Gottes. Warum ist das wichtig? Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du also im Fleisch bist, dann wirst du nicht Leben und Frieden bekommen, sondern du wirst Verdammnis bekommen von dem, der alle Dinge geschaffen hat, alle Dinge, die du anfassen und riechen kannst und sehen kannst, unter seiner Verurteilung stehst du und wirst auch tot erhalten. Aber es gibt Hoffnung für dich, auch wenn du unter dieser Verdammnis stehst. Du kannst in Christus Jesus sein, wie Römer 10 sagt, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Munde bekennt, dass Christus der Herr ist, wird gerettet. Also wovon erneut wirst man gerettet? Von eben dieser Verdammnis, für die, welche in Fleisch sind, Tod und Zerstörung. Wenn du denkst, dass du ohne Sünde bist, dann möchte ich dich ermutigen, erneut Römer 1 dir anzuschauen, die Verse 29 bis 32, ein Vers, der die Umfassung, Allumfassendheit von Sünde erklärt. In Versen 29 bis 32 möchte ich euch ermutigen, das nachzuschauen, oder auch 1. Korinther 6, Vers 9. Wenn du also im Fleisch noch lebst, dann wirst du auch nach dem Fleische sterben. Du wirst jetzt unter Gottes Zorn stehen und wirst weiterhin für bis in alle Ewigkeit den Zorn Gottes tragen. Aber die gute Botschaft ist, dass wir jetzt schon mit Frieden mit Gott haben können, durch Jesus Christus, unseren Erlöser. Also wirklich schätze die Einheit mit Jesus, weil sie dir diese unglaublich maximal wichtigen Vorzüge bringt. Und der zweite Punkt ist, dass es uns Einheit mit dem Dreieinigen Gottes bringt. Das sehen wir in Kapitel 8, die Verse 9 bis 11. Da heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Paulus stellt hier heraus, dass wir nicht zwei Meister in unserem Leben haben. Wir können nicht sowohl der Sünde dienen und dem Heiligen Geist. Wir müssen wählen zwischen den beiden. Wir können nicht der Sünde unser ganzes Leben lang dienen und dann auch dem Heiligen Geist. Und wir können auch nicht im Christus sein und dann vollkommen zurückfallen ins Fleisch. Wir sind entweder unter der Herrschaft der Sünde, die tot ist, oder unter der Herrschaft Christi, das die Leben ist. Und in diesem Abschnitt wird die Trinität ganz klar, dass Gott drei Personen in einem Wesen ist. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Christus und wir haben den, der den Heiligen Geist gesandt hat, den Vater. All die drei wirken in uns für unser Heil. Und es gab eine Zeit, zu der Gott unter seinem Volk in verschiedener Weise gewohnt hat. Im Tabernakel, durch Richter und Könige, im physischen Tempel, den Salomo gebaut hat. Und in den Evangelien, dort haben wir Gott selbst, der unter seinem Volk wohnt, durch Jesus Christus. Erinnert ihr euch an Johannes 1, Kapitel 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das bedeutet wörtlich, und er zeltete unter uns, er tabernakelte unter uns. Genau wie im Alten Testament Gott unter seinem Volk wohnte, genauso wohnte Jesus im Neuen Testament unter seinem Volk. Und wie von ihm versprochen, in den Versen 14 bis 16. In Kapitel 14, da sagt er zusammengefasst, dass er jetzt in den Himmel auffahren wird, um den Heiligen Geist zu senden, den Beistand, den Tröster, der dann mit uns wohnt. Es ist also nicht nur der Heilige Geist, das Mittel, das Werkzeug, mit dem er uns für sich selbst versiegelt, also in der Einheit mit ihm versiegelt, sondern es ist auch unser er ist auch ganz wichtig im Heilswerk. Der Vater sendet den Sohn und der Sohn erwirkt das Heil und der Heilige Geist wohnt in uns und wendet dieses Werk Christi für uns an. Er vertritt uns. Und diese Einheit hat Paulus erklärt, die Einheit mit Christus, die der Heilige Geist vermittelt, durch den Glauben, sodass auch wir mit auferweckt werden und unsere Schuld abgetan ist. Wir wurden mit ihm gekreuzigt, weil wir mit ihm verbunden sind. Paulus sagt da ganz entscheidend in Galater 2, Vers 20, sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn wir in Christus sind, wie Paulus dann auch im 1. Korinther sagt, in 1. Korinther 15, wenn wir in Christus sind, dann wird unser verweslicher Leib auch einst verwandelt werden in einen unverweslichen Leib. Warum? Weil wir von der Kraft der Sünde befreit sind, aufgrund derer wir diese Verweslichkeit in unserem Leib überhaupt haben. Und im 8. Kapitel in Römer, wenn wir es noch in der nächsten Woche uns weiter anschauen, dann werden wir sehen, wie mächtig wirklich dieses Heil ist, was die Einheit mit Christus bewirkt, die eben uns auch vom Tode befreien wird. Als letztes sehen wir in den Versen 12 bis 17 unsere Sohnschaft, die uns die Einheit mit Christus bringt und weswegen wir sie schätzen sollten. Da heißt es: So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, den berufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt aber mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Paulus erklärt hier, dass wenn wir wirklich den Heiligen Geist in uns haben, dann werden wir auch in der Heiligung fortschreiten. Das heißt, wir werden fortwährend, je länger, je mehr, werden wir der Sünde nicht mehr leben, sondern Gott mehr und mehr leben. Und er stellt auch fest, dass wir nicht dem Fleisch Schuldner sind. Das Fleisch hat noch nie was für uns gemacht. Es hat uns nur zum Tod gebracht, näher und näher. Alles Leben, Seele, Vernunft und Leib schulden wir Gott und unserem Heiland. Und darum sollten wir ihm leben, für ihn leben. Dieses Kapitel ist so voller guter Lehren. Etliche Theologen durch die Jahrhunderte haben bezeugt, dass sie aufgrund dieses Buches sich bekehrt haben zum Glauben. Und so viel ich auch Theologie mag, eins meiner Lieblingskonzepte, Lehren, Wahrheiten, findet sich hier, und zwar, das ist die Sohnschaft. In unserem Westminster Katechismus wird gefragt, was bedeutet die Sohnschaft? Und es wird geantwortet, übersetzt, die Sohnschaft ist eine Handlung von Gottes freier Gnade, wodurch wir empfangen werden in die Zahl, also die Geretteten, und haben alle Rechte oder haben das ein Recht auf alle Vorzüge der Söhne Gottes. Sohnschaft hat nichts mit Geschlecht zu tun, es hat nichts damit zu tun, ob wir Männer oder Frauen oder Söhne oder Töchter sind. Es hat was mit Erbe zu tun, ob wir Erben für einen Schatz sind. Wenn ihr euch ans Alte Testament erinnert, da ist immer der Erstgeborene ist, der den Großteil des Erbes bekommt von seinen Eltern. Es ist, was er uns also hier aussagt, ist, wir haben durch diese Sohnschaft ein Recht auf all das Erbe des Erstgeborenen. Als Söhne Gottes, weil wir vereint sind mit Christus, haben wir ein Anrecht auf die Vorzüge, die Jesus hat als Sohn Gottes, aufs Erbe des Vaters. Wie jeder, der Sohnschaft empfangen hat, der adoptiert wurde oder Kindschaft empfangen hat, ist man ganz passiv in dem Prozess. Niemand sucht irgendwie Eltern, man wartet auf Eltern und freut sich darauf, adoptiert zu werden. Und es ist auch nicht der genetische, der Gencode, der uns dazu verleitet oder bringt, dass wir adoptiert werden, sondern es ist die Liebe der Eltern, die zur Kindschaft führt, zur Adoption. Und genauso ist es hier. Hier hat der Vater uns adoptiert als Sohn, weil er uns so sehr liebt. Warum? Aufgrund eben des tollen Werkes, was Jesus für uns vollbracht hat. In römischen Zeiten hatte der König einen Erlass erlassen, indem er seinen Siegelring abgenommen hat und auf ein Wachssiegel gedrückt hat, sodass, wenn die Person den Siegel oder den Brief empfangen hat, sie es sah, das war tatsächlich von dem King, weil hier sein besonderes Siegel drauf ist und der Brief auch noch nicht geöffnet wurde. Und genau so ist unsere Sohnschaft fest versiegelt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der in uns ist, ist der Siegelring des Vaters, der Aufdruck, dass wir wirklich sein Sohn sind. Und aufgrund dessen ist viel mehr Freiheit in Jesus als in der Knechtschaft zum Fleisch und der Sünde. Vielleicht scheint es uns, dass Sünde die richtige Antwort manchmal ist, aber es ist so verdammend, es bringt Furcht, es ist einengend. Wir sind viel freier, wenn wir in Christus sind, als wenn wir im Fleisch noch verharren. Und wenn wir in Christus sind, dann haben wir das besondere Vorrecht, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alle Dinge gemacht hat, dass wir ihn Vater nennen können. Einen wirklich engen, persönlichen Anruf, einen besonderen. Und bei Paulus häufig sagt, dem Juden zuerst, dann aber auch den Griechen, benutzt er, glaube ich, sowohl das aramäische Abba, oder das hebräische, und das griechische Pater, Vater. Und das soll also darstellen, genau, das aramäische. Das Ab heißt übrigens Vater und das A ist der Artikel, der Vater. Und genauso die Griechen, die können auch Gott Vater, Vater nennen. Christen können Gott ihren Vater nennen, wie Jesus uns auch im Herrngebet zeigt, das mit unser himmlischer Vater beginnt. Das ist ein Vorrecht, ein Geschenk. Und wir sind nicht nur adoptiert, sondern auch Erben. Wir sind auch Erben. Diese große Erbschaft, die Gott für uns hat, die Christus für uns erwirkt hat. Wenn wir adoptiert sind, haben wir dieselbe. Dieses Erbe, das steht uns zu, das Werk Christi. Es gibt so viele Vorzüge, die wir erhalten. Rechtfertigung, Gerechtigkeit, Heiligung. Und wenn wir sterben und dann unser sterbliches Fleisch ablegen, werden wir verherrlicht. So wie Christus auch verherrlicht ist. Das ist die wunderbarste, das wunderbarste Erbe, das wir uns vorstellen können. Kein Geld der Welt kann das damit auch nur verglichen werden. Also fragt Paulus nahezu, wieso solltet ihr das für weiteres zeitliche, kurz angebundene Verlangen und dem Fleisch zu leben, wieso solltet ihr das diesem Erbe vorziehen? Es ist wie der verlorene Sohn, der das große Erbe für kurzzeitige Dinge verschwendet hatte. Nein, wir sollen uns an Christus festhalten, weil wir dort ein viel besseres Erbe bekommen als alles, was uns jedes Geld dieser Welt erkaufen könnte. Das Evangelium ist viel herrlicher, als wir jemals begreifen werden, denke ich. Es wird nichts. Wir können nicht uns das Kreuz verdienen oder es uns kaufen. Es ist aufgrund der Gnade Gottes, mit der Gott uns erlöst hat. Und durch den Glauben erhalten wir es. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns daran erinnert, auch an all diese Lehren und uns hilft, Christus immer ähnlicher zu werden. Was sagt Paulus uns also? Er sagt nicht nur, haltet euch an diesem abstrakten theologischen Konzept fest und erzählt niemandem darüber, sondern nimm dein Erbe, was du bekommen hast, und erzähl anderen davon, was Christus für sie tun wird, wenn sie Buße tun und an diesen herrlichen, diese herrliche Botschaft glauben, dass Christus gekommen ist und für Sünder gestorben ist, von denen wir die Größten sind. Und damit lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir sind wirklich Schuldner, zutiefst vor dir. Kein Wissen, keine Einsicht, die wir haben könnten, kein Lesen, kein Studieren kann uns ansatzweise begreifen lassen, wie sehr du dein Volk liebst. Du liebst uns so sehr, dass obwohl wir dich hassten, obwohl wir dein Gesetz gebrochen haben, du dennoch deinen Sohn gesandt hast, deinen einzigen Sohn, für unsere Sünden zu sterben. Vater, lass uns immer schätzen, diese kostbare Wahrheit. Lass uns niemals zu alt werden und sie vergessen. Lass uns sie niemals ignorieren, sondern lass uns schätzen, all das, was Jesus für uns getan hat, von jetzt an bis zu unserem letzten Tag. In Jesu Namen. Amen.